Um ein bisschen als Schwungrad für die Debatte zu dienen, so eine Grund- oder Vorlage zu geben für eine dann hoffentlich streitbare Diskussion, möchte ich zu vier Aspekten kurz was sagen. Zum Lachen, zu den Befunden der Studie ganz knapp, noch knapper zur Wissenschaft und am Ende etwas bemerken zur Politikverdrossenheit. Ich fange mal ganz, ganz unorthodox an. Ich vermute jedenfalls für eine Versammlung mit vielen Gewerkschaftern besonders unorthodox. Und zwar beginne ich im Januar 1883. In diesem Januar 1883 stürzt ein ziemlich verrückter Einsiedler durch die Berge bei Rapallo. Er fühlt sich in einer Unio Mystica, wie er sagt, mit sich selbst, also völlig begeistert von sich, ist im Rausch und setzt sich dann an den Schreibtisch und schreibt in 10 Tagen ein völlig wahnsinniges Werk runter, bringt es zu Papier. Eine Predigt, eine Abrechnung, die endgültige Überwindung des Christentums. Das hält er für eine Weichei-Ideologie und sagt, dass dieser Christus, wenn er nur ein bisschen älter geworden wäre, sowieso alles widerrufen hätte. Und in diesem Werk schreibt Friedrich Nietzsche in Also sprach Zarathustra folgenden schönen Satz über Christus. Wäre er doch in der Wüste geblieben und ferne von den Guten und Gerechten, vielleicht hätte er leben gelernt und die Erde lieben gelernt und das Lachen dazu. Sie wissen, Umberto Eco hat dann aus dem christlichen Lachverbot einen Weltbestseller geformt. Und erst 2005 gab es den allerersten Film, in dem es einen lachenden Jesus gab. Ich glaube, wir sind ja neuerdings so stolz auf unsere christlich-abendländische Prägung, sehr stark davon geprägt. Wenn etwas sakrosankt ist, dann darf man es nicht verlachen. Wenn wir etwas für schützens- und schätzenswert halten, dann darf man nicht Häme oder Spott darüber ergießen. So ist so eine Antinomie entstanden zwischen Respekt, Anstand hier, Spott, Häme dort. Aufgebrochen wurde dies durch eine große Humortradition, die im Kern antiautoritär ist. Von Gerd Polt bis Harald Schmidt, selbst von Otto Waalkes bis, sagen wir ruhig, den Vertretern, die hier sitzen, ist eine antiautoritäre Lachkultur entstanden, die genau das Gegenteil macht, die eben angreift, lacht, Leute mit Spott und Häme überzieht, obwohl sie doch achtenswert sind. Es gibt einen ostdeutschen Wissenschaftler, ich glaube, der ist insgesamt ganz in Ordnung, Professor Thomas Kliche, der sagt, die Heute-Show ist mitverantwortlich für den Aufstieg der AfD. Begründung, weil sie Politiker herabwürdige. Ich glaube, dass hier ein grundsätzliches Missverständnis vorliegt. Nicht so sehr über den Humor, das auch, aber vor allen Dingen über die Demokratie, über den Umgang mit den Repräsentanten und Institutionen der Demokratie, den Politikern in der Demokratie. Man muss sich denen nicht auf Knien nähern. Man muss sie nicht mit Glacé-Handschuhen anfassen. Es gehört zum Wesen der Demokratie, dass man sie herausfordern kann, fordern kann, ja sogar attackieren kann. Und wir müssen uns darüber verständigen, wo ist die Differenz zwischen Spott und Häme, sagen wir eines Gernot Hassknecht, und dem Hass von Pegida. Ich halte es für einen grundsätzlichen Unterschied. Es muss was mit dem Kontext zu tun haben, es muss was mit der Art der Pointen zu tun haben. Götz Hamann, Kollege der Zeit, hat Mitte 2015 einen großen Essay veröffentlicht über die Glaubwürdigkeitskrise des Qualitätsjournalismus. und hat einen langen Absatz geschrieben über die Ursachen. Eine der Ursachen sei auch die Heute-Show, weil, so sagt er, Oliver Welke, persönlich, da sitzt er, ständig gegen Politiker, Bosse und Journalistenkollegen etze, immerzu Skandalrufe und vor allem seine Pointen stets destruktiv seien. Seitdem versuche ich mir vorzustellen, Frau Lau kann uns da ja gleich aufklären, wie es eigentlich in der Zeit so zugeht, wenn man dort maliziös über ausschließlich positive Pointen lächelt. Nein, zum demokratischen, zum knallharten, zum bissigen Humor gehört die destruktive Pointe, gehört Respektlosigkeit, das ist urdemokratisch und Satire darf einem nie frönen, irgendeiner Art von obrigkeitsstaatlichem oder elitärem Denken. Zweiter Punkt, etwas zu der Studie. Jupp Legrand hat es schon gesagt, im Untertitel steht Quatsch oder Aufklärung. Ungefähr alle klugen Rezensenten haben bemerkt, dass das ja gar kein Gegensatz sei. Da haben sie recht. Wenn dann ein Rezensent feststellt, das Ergebnis der Studie laute nach 100 Seiten beides, muss ich doch sagen, das finde ich etwas unterkomplex wiedergegeben. Es ist auch nicht einfach andersrum, dass jeder Quatsch per se Aufklärung ist. Ich versuche es mal am Beispiel zu skizzieren. Ich habe hauptsächlich beobachtet, gezählt, sortiert. Ich glaube, es gibt folgende Ebene des Witzes. Ich mache das am Beispiel der Heute-Show. Erster Witz, Wahlkampf Baden-Württemberg. Sie erinnern sich, die Spitzenkandidaten Winfried Kretschmann, Grüne, Guido Wolf, CDU. Es kommt dann so ein Ausschnitt, ein Schnipsel aus dem Regionalfernsehen. Da fragt der Reporter beide Kandidaten, wie nennt sie ihre Frau? Kretschmann, ein bisschen verblüfft, und sagt dann, ja, Winfried. Guido Wolf, Barbara. Das ist natürlich ein einfacher, blöder Witz. Der ist herrlich, man kann drüber lachen, besonders aufklärerisch im Sinne von Hintergründen von Grünen, CDU oder so, erklärt er nicht. Zweite Ebene, Wahl Sachsen-Anhalt. Wer sich erinnern mag, SPD 10,6%. Wieder Ausschnitt aus dem Regionalfernsehen. Wir sehen eine sehr engagierte Vertreterin der SPD-Basis, die wird befragt zu der Spitzenkandidatin und sie sagt dann, also dass sie da voll, sie hatte jederzeit den Hinterhalt der Partei. Kann man sagen, das ist auch blöd, aber dieser Hinterhalt hatte auch schon ein bisschen Hintersinn, denn die Spitzenkandidatin war kurz danach abgesägt. Und dann gibt es eine dritte Ebene. Der Bundestag ist ganz stolz wie Bolle über den eigenen Mut. Sie haben es sich selbst, der Welt und Erdogan gezeigt, eine Armenien-Resolution verabschiedet, in der das, was da geschah, als Völkermord bezeichnet wurde. Was macht die Heute-Show? Eine Unterrichtsszene, richtig mit Tafel und allem. Die strenge Lehrerin Birte Schneider bringt dem etwas begriffsstutzigen Olli bei, was ein richtiger Völkermord war. Und es kommt raus, den richtigen Anspruch darauf und vorneweg hatte natürlich die deutsche Kolonialmacht mit dem Völkermord an den Herero und Nama. Und dazu wird referiert die ganze Fülle von beschönigenden Floskeln der Politiker, von Verzögerungen der deutschen Politiker, sich damit zu beschäftigen und so weiter. Das ist wirklich exemplarische Aufklärung gewesen. Sehr wirkungsvoll, denn ich bin sicher, der Bundestag wird es sich nicht leisten können, sich nicht noch einmal mit diesem Thema zu befassen. Also Satire kann zuspitzen, kann Dinge auf den Punkt bringen, kann Kontexte herstellen und damit wirklich über mehr aufklären als das Ereignis. Sie kann so den Journalismus herausfordern, kann versuchen, ihn zu verbessern. Sie ist es selber nie. Und sie kann auch eigene Themen setzen, gewissermaßen von der Gülle bis zur Afrikapolitik. Ich habe versucht, die verschiedenen Formate ein wenig zu qualifizieren im Sinne der Kürzung lasse ich das jetzt. Ein kleines Wort zur Wissenschaft. Das, was wir da gemacht haben, ist wirklich sehr kleine Wissenschaft. Wir haben nicht eigenständig Daten erhoben, wir haben nicht Riesenuntersuchungen gemacht. Ich hätte liebend gerne das gemacht, was ich zitiert habe, was in den USA stattgefunden hat. Da gab es eine Studie einer Fairleigh Dickinson Universität, die hat Folgendes gemacht. Die hat die Leute befragt, was ist ihre primäre Mediennutzung? Also gucken Sie CNN, gucken Sie Fox, gucken Sie die Sonntagstalkshows, gucken Sie Satiresendungen. Und dann Wissensfragen, richtige Wissensfragen gestellt. Also wie heißt dieses kleine Land, was da in Europa eine besondere Finanzkrise hat? Richtige Antwort wäre Griechenland gewesen und so weiter. Und hat dann festgestellt, dass die Leute, die Satire gucken, so schlecht in ihrem Wissen nicht abschreiben. Sowas hätte ich gerne auch für unser Land gemacht, mal so 10.000 Leute befragt. Ich vermute, das Ergebnis wäre auch so gewesen, dass die Satire-Fans so schlecht nicht abgeschnitten hätten. Es gibt bei uns an den Hochschulen inzwischen überall Studiengänge in Kommunikationswissenschaft, Journalistik und so weiter. Es gibt riesen DFG-Projekte. Es gibt Sammelbände von Spezialartikeln, die kaum einer liest. Und da muss ich mal sagen, es geht ja nicht um unsere kleine Studie, sondern generell um die Arbeit der Brenner Stiftung. Ich finde es sehr gut, mit wie schmaler Ressourcen, mit wie schmalen Mitteln wir dann doch Dinge erreichen und zumindest redlich zu erforschen versuchen, die dann auch Wirkung in der Öffentlichkeit haben. Es gibt unglaublich viele, die in diesem Land beschäftigt sind mit Öffentlichkeit, aber hauptsächlich über die Öffentlichkeit reden und kaum Wirkung in der Öffentlichkeit erzielen. Wir sind darum ganz froh, wenn über Themen, nicht nur über uns, auch über andere, es wirklich zu einem öffentlichen Disput kommt. Nicht nur mit den Machern, sondern auch mit der Diskussion, wie Öffentlichkeit beschaffen ist. Letztes Wort zur Politikverdrossenheit. Es gibt ja diesen Vorwurf, Satiriker fördern das. Konservative Kritiker, liberale Kritiker sagen das. Ich glaube zunächst mal, dass es der Begriff etwas Falsches suggeriert. Der tut so, als gäbe es massenhaft Leute, die waren gestern wahnsinnig aufgeschlossen, engagiert, interessiert und die wenden sich jetzt ab, weil sie ganz verdrossen sind von der Politik. Ich glaube, dass da in Wirklichkeit viele unterschiedliche Motive, Milieus, Stimmungen zusammenkommen. Es gibt welche, die sich wirklich abgehängt fühlen. Wir haben ungefähr 19% der Beschäftigten in Deutschland mit prekären Arbeitsverhältnissen. Es gibt große soziale Abstiegsängste. Es gibt aber auch wirklich Schichten und Milieus, wo autoritäres und nationalistisches Denken verbreitet ist. Das ist dann keine Abkehr, sondern wirklich eine feste Gegenkraft. Meine böse Bemerkung nun, gewissermaßen im Sinne der Satiriker, lautet: Ich glaube, dass es eine bestimmte Art des Journalismus gibt, die die festzustellende Entfremdung zwischen diesen Schichten und Bevölkerungsgruppen und der Politik eher fördern, als etwa es die Satire tut. Natürlich, da kann man viel klagen. Ich meine damit die Braven, die Mikrofonhalter, die Putzerfischer und so weiter, aber die nicht allein. Wieder am Beispiel. Schauen Sie es nochmal nach, irgendwo auf YouTube oder in der Mediathek. Am 19.09. gab es die Sendung Farbe bekennen in der ARD. Sigmar Gabriel wurde interviewt von Tine Hassel und Thomas Baumann. Der Mechanismus dieses Gesprächs war immer gleich. Es ging immer so, wenn Gabriel sagte, er sei für soziale Gerechtigkeit, sagten die Durchblicker der Interviewer: Aha, Sie wollen also Rot-Rot-Grün. Wenn Gabriel sagte, wir brauchen eine stabile Wirtschaft, sagten die Interviewer: Ach, doch, GroKo. Das heißt, und einmal sagte Gabriel dann, er hätte jetzt echt genug davon, man müsse doch mal über Inhalte reden und nicht nur über Machttaktik. Diese Passage tauchte dann in der Heute-Show auf. Mit dem Gestus: Na, Gabriel, du musst reden, natürlich geht es dir nur um Machttaktik. Ich finde es berechtigt, das darf der Satiriker tun, weil Politik geht natürlich immer um Machttaktik, Taktik des Machterwerbs, der Machtverteidigung. Aber wenn der politische Analytiker immer nur jeden inhaltlichen Satz mit dem Durchblicker Gestus, wir wissen ja, worum es eigentlich geht, nur um Machttaktik, dieses ganze Interview bestreitet, dann fühle ich mich sozusagen unterkomplex wahrgenommen als Zuschauer. Denn natürlich hat auch Taktik und Machterwerb etwas mit Inhalten zu tun. Und wenn man ständig mit diesem großen Durchblicker-Gestus erklärt, dass doch alles nur Taktik ist, dass es in der Politik ja doch immer nur um Macht geht, gewissermaßen losgelöst von den Inhalten, losgelöst von der Empirie der Menschen, losgelöst von dem, was es an Reportagen von vor Ort gibt, dann sind das letztlich nur Morsezeichen aus einer Berlin-Blase. Und ich glaube, dass das ein Journalismus ist, der wirklich die Differenz zu der Politik vom Empfinden der Menschen her vergrößert. Diese Art von Journalismus, die im Grunde genommen eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt des Gesagten pflegt, glaube ich, ist wirklich aufgefordert, sich selbst zu befragen. Satireboom und Journalismusprobleme haben tatsächlich, glaube ich, eine gemeinsame Ursache. Die Ursache ist meines Erachtens, dass das klassische System der Massenmedien, so wie wir es kennen, erodiert, ja, wenn nicht gerade aufhört zu existieren. Wenn wir uns die Skala angucken, hier das Individuum, hier die Medien, sind Massenmedien per se ein bisschen paternalistisch. Und im Moment sind wir in einer Phase, wo die Mediennutzung sich immer stärker individualisiert. Jeder baut sich gewissermaßen sein eigenes globales Dorf um seine eigenen Interessen herum. Also er folgt dem SPD-Ortsverein und Beyoncé auf Twitter Ban Ki-moon und kann die Lokalnachrichten aus Australien angucken, wie er will. Er baut sich diese eigene Welt zusammen. Wie nie zuvor kann jeder von uns sich selbst seine Kommunikation organisieren. Damit besteht die Gefahr, dass es weniger Gemeinsamkeit gibt und dass die Gesellschaft einen neuen Ort suchen muss, wo und wie sie über sich selbst reflektiert. Und darum als Schlusswort, wie schön ist es da, wenn wenigstens alle gemeinsam und einverständig lachen können. Auch das ist eine Stärke der Satire.